Ich möchte gerne heute Morgen über einen Abschnitt aus dem Neuen Testament sprechen. Ich möchte euch etwas Frisches weitergeben, etwas, was mir gerade erst in der vergangenen Woche selber beim Bibellesen wichtig wurde. Johannesevangelium Kapitel 14 wollen wir zusammen aufschlagen. Johannes 14, Vers 15 folgende. Johannes Kapitel 14. Ab Vers 15. Das ist ein Abschnitt aus den sogenannten Abschiedsreden. Es ist der Abend vor der Kreuzigung. Der Herr Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert und dabei das Herrenmahl eingesetzt, was wir auch oft Abendmahl nennen. Und nun spricht er mit seinen Jüngern darüber, dass er zum Vater zurückgehen wird und dass dann bald der Heilige Geist zu den Jüngern kommen wird. Lesen wir hier Johannes 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch ein kleines, und die Welt wird mich nicht mehr sehen, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Ischariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Ein längerer Abschnitt. Ich möchte ihn unter das Thema stellen: 5 übernatürliche Segnungen, welche die Welt nicht genießen kann. 5 übernatürliche Segnungen, welche die Welt nicht genießen kann. Erstens, wir Christen haben einen übernatürlichen Helfer. Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Beistand, Helfer, Tröster, Fürsprecher, Sachwalter, Paraklet steht hier im Griechischen. Das Wort gibt es im Deutschen nicht. Wir müssen es irgendwie anders wiedergeben. Und darum ist die 4 Worte, die ich genannt habe, die alle zusammen, oder 5, die drücken aus, was ein Paraklet ist. Ein Beistand, ein Helfer, ein Tröster, ein Fürsprecher, ein Sachwalter. Das alles ist ein Paraklet. Das alles ist der Heilige Geist. Ein übernatürlicher Helfer. Hier lehrt uns unser Herr einige sehr wichtige Wahrheiten im Blick auf den Heiligen Geist. Er sagt, der Vater wird euch einen anderen Helfer geben. Das Griechische hat zwei Worte für anderen. Allos und Heteros. Heteros kennt ihr vielleicht, heterogen und so weiter, diese Worte, die damit zusammengesetzt sind. Allos steht hier, das meint einen anderen Helfer derselben Art. Einen anderen derselben Art, nicht einen anderen, der ganz anders ist, eine andere Art hat, sondern einen anderen derselben Art. Das ist ein wichtiger Hinweis auf die göttliche Dreieinheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da sind Gottwesen derselben Art. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Herr Jesus sagt praktisch, ich war bei euch als Gott der Sohn, ich gehe zum Vater, zu Gott dem Vater, und ich sende euch dafür Gott, den Heiligen Geist. Einen anderen Helfer derselben Art. Gott in Gestalt des Heiligen Geistes wird zu euch kommen, sagt der Herr Jesus. Und dieser Geist wird bei uns sein in Ewigkeit, steht hier, Vers 16. Dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist wieder ein wesentlicher Unterschied zum Alten Testament. Viele von euch wissen, im Alten Testament kam der Heilige Geist vorübergehend auf einen Menschen. Zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe, zum Beispiel auf einen Propheten, auf einen Priester, auf einen König, vorübergehend auf einen Menschen. Aber jetzt sagt der Herr Jesus, dieser Geist wird bei uns sein in Ewigkeit, nicht vorübergehend, sondern in Ewigkeit wird er bei euch sein. Und das ist auch die Lehre, die der Apostel Paulus in seinen Briefen bestätigt, wenn er sagt an die Epheser, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist bis auf den Tag der Erlösung. Bis auf den Tag der Erlösung. Er wird bei uns sein in Ewigkeit, dieser Heilige Geist. Es ist der Geist der Wahrheit, fährt der Heiland fort. Er sagt, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Warum ist der Heilige Geist ein Geist der Wahrheit? Er kommt von Gott, der ein Gott der Wahrheit ist. Er verherrlicht den Sohn, der selbst die Wahrheit in Person ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er führt uns in die Schrift hinein und die Schrift ist das Wort der Wahrheit und er führt auch die in die Wahrheit, die diesen Heiligen Geist empfangen haben, in denen er Wohnung gemacht hat. Er will uns immer mehr in die Wahrheit führen, unser Leben wahrhaftig machen, im besten Sinne des Wortes. Er ist der Geist der Wahrheit. Und der Herr sagt, die Welt kennt den Heiligen Geist nicht und sie kann ihn nicht empfangen. Die Welt glaubt ja nur, was sie sieht. Ja, das sagen uns die Menschen immer wieder, ich glaube nur, was ich sehe. Und da man den Heiligen Geist nicht sehen kann, zucken die Weltmenschen mit den Achseln oder spotten darüber, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist, wird oft gespottet. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht erkennen. Er ist ihnen fremd, er ist ihnen suspekt. Sie kann nichts anfangen mit der Lehre vom Heiligen Geist. Und das sagt der Herr Jesus hier. Sie kann ihn nicht empfangen. Aber wir Christen, wir kennen ihn und er wird in uns sein, sagt er hier. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, Vers 17. Das ist nochmal ein großer Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament kam der Heilige Geist vorübergehend auf einen Menschen, sagte ich eben. Und jetzt kommt er bleibend in einen Menschen, bleibend, versiegelt. Damals vorübergehend über einen Menschen und er konnte wieder genommen werden. Und darum musste David beten, als er die Geschichte Sauls ganz nah vor Augen mitverfolgt hatte und gesehen hat, wie Saul endete. Da hat David gebetet im Psalm 51, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, wie du es bei Saul getan hast. Aber das ist alttestamentlich, ihr Lieben. Das ist kein neutestamentliches Gebet. Der Herr Jesus sagt hier, er verheißt, dass er den Geist senden wird und er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und er sagt in Vers 16, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wer es glauben will, der glaube es. Und wer nicht, der lasse es bleiben. Hier steht es. Er hat es zugesagt. Er kommt seit Pfingsten in seine Jünger hinein. Fassen wir diesen ersten Punkt zusammen. Wir sehen, der Herr gibt uns übernatürliche Segnungen. Und die erste und schönste Segnung, die wir hier sehen, ist, wir haben einen übernatürlichen Helfer, den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster, den Sachwalter, den Paraklet, der uns hilft, die Wahrheit zu erkennen, die Schrift zu verstehen. Er macht den Herrn groß und er tröstet uns auch in schwierigen Lebenslagen. Paulus sagt sogar, er vertritt uns vor dem Vater mit unaussprechlichem Seufzen, wenn wir in großer Schwachheit sind. Das ist ein übernatürlicher Helfer, Realität. Damit dürfen wir rechnen in unserem Alltagsleben. Zweitens, wir Christen haben ein übernatürliches Leben. Fritz Meier, kleines dickes Meier von Österreich, ja, der einmal 1992 hier in Käfertal eine Woche lang das Wort verkündigt hat, im Kulturhaus damals, der hat uns einmal gefragt bei einer Freizeit, ist es eigentlich schwer oder leicht, ein Christenleben zu führen? Da haben wir eine Weile überlegt, dann kamen verschiedene Antworten, die einen sagten, ist schwer, die anderen sagten, nee, ist doch leicht. Und dann sagt er, ihr habt alle Unrecht. Es ist unmöglich, ein Christenleben zu führen. Wir können kein Christenleben führen aus uns. Es ist unmöglich. Wir können doch kein Christenleben führen. Womit denn? Mit unserem Fleisch? Mit unseren Mühen und Anstrengungen wollen wir ein Christenleben führen? Das wird man dann aber sehen. Ja, das wird dann auch so sein dementsprechend. Wenn wir ein Christenleben führen wollen, das gibt einen frommen Krampf, nicht mehr und nicht weniger. Und so sieht es manchmal auch aus in unserem Leben. Wir können kein Christenleben führen. Schaut mal hier, was hier steht. Hier steht in Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch, noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Das ist es. Ein übernatürliches Leben hat er uns versprochen. Er, der Herr Jesus Christus, der Auferstandene, kommt im Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und dann können wir ein Christenleben führen. Er führt es in uns. Der Heilige Geist ist doch niemand anders als der unsichtbare Jesus Christus in unserem Herzen. Der Auferstandene lebt in uns, in all unserer Schwachheit, die in uns ist und an uns, an mir auch. Aber Realität, er ist in unser Leben gekommen und er lebt jetzt sein Leben in uns. Er sagt zu den Jüngern, noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Der Auferstandene hat sich der Welt nicht mehr gezeigt, nur noch seinen Jüngern und Saulus vor Damaskus. Aber den Weltmenschen hat er sich nicht mehr gezeigt. Ich habe schon mal gesagt, also ich an seiner Stelle, ich hätte mich am ersten Mal bei den hohen Priestern und Schriftgelehrten und so gemeldet und gesagt, hier, da bin ich, ja, jetzt, dass ihr mal seht, was ihr da angerichtet habt und so weiter. Er hat es nicht gemacht. Er hat sich ihnen allen nicht mehr gezeigt, den Feinden, sondern seinen Jüngern und Saulus vor Damaskus. Er sagt, ihr aber seht mich. Das war in den 40 Tagen zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt. Und dann sagt er, und ich komme zu euch, nämlich im Heiligen Geist in uns hinein, damit wir ein Christenleben führen können. Ohne Heiligen Geist ginge es nicht, ihr Lieben. Es wäre nicht leicht und nicht schwer. Es wäre unmöglich. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Christenleben. Gibt es nur christliche Krampf und Form, und aber nicht wirkliches, wahres Christenleben. Der Herr sagt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Er hat uns sein Auferstehungsleben geschenkt. Übernatürliches Leben. Ihr lieben Geschwister, wir betonen oft in der Verkündigung, was Jesus Christus damals für uns getan hat. Und das ist richtig so. Das können wir gar nicht oft genug betonen. Was er damals getan hat an Golgatha und am Auferstehungsmorgen. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, was er heute in uns und durch uns tun will. Der Auferstandene, der in unser Leben gekommen ist. Christsein ist doch nicht nur ein paar fromme Lieder singen und Halleluja rufen und so weiter, sondern Christsein, das ist Todes- und Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Ich bin mit ihm gestorben und ich bin mit ihm auferstanden und er lebt in mir. Er lebt in mir. der Auferstandene. Und wenn du merkst, das kenne ich ja noch gar nicht so, das habe ich ja so noch gar nicht, dann bitte den Herrn, dass er in dein Leben kommt und dass er sein Leben in dir führen möchte. Ich bete oft die Liedstrophe, eine alte Liedstrophe: Ich wünsche mir kein anderes Leben, als dass dein Sterben mir gegeben und du am Kreuz erworben hast. Drum beug all meinen Eigenwillen, dass er sich göttlich möge stillen bei deines Kreuzes sanfter Last. Ein altes Lied, das muss ich einfach oft beten. Und morgens, wenn ich meine Bibel gelesen habe und dann Zeit des Gebets habe mit dem Herrn, dann bete ich oft die Worte: Herr Jesus, lebe du heute dein Leben durch mich und ziehe andere Menschen zu dir. Und lass mich heute helfen, deine Gemeinde zu bauen auf dieser Erde. Das ist mein morgendliches Gebet. Lebe dein Leben durch mich, dein Auferstehungsleben, dein übernatürliches Leben. Mit meinem ist nicht viel Staat zu machen. Wir Christen haben ein übernatürliches Leben, das die Welt nicht kennt. Wir tragen Christus in uns. Er hat uns Leben in Fülle versprochen und mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben. Drittens, wir Christen haben eine übernatürliche Union. Ich kann es nicht anders sagen, ich muss es so nennen. Wir haben eine überchristliche, übernatürliche Union. Ich wollte sagen, damit meine ich nicht eine bestimmte Partei in unserem Land, ja, dieser Union, sondern eine übernatürliche Union. Vers 20: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und wie es euch sicher selbst auch schon aufgefallen ist, dass es heißt in Vers 23 am Ende, da sagt er: Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir, der Vater und der Sohn, nehmen Wohnung in einem Gläubigen durch den Heiligen Geist. Die ganze Gottheit nimmt Wohnung in einem menschlichen Herzen, das von der Sünde gereinigt ist, in das er einziehen darf. Das ist gewaltig. Ich will hier aus dem Abschnitt nur zwei Aspekte herausgreifen. Wir haben eine übernatürliche Union. Unser Herr spricht hier von dem wunderbaren Geheimnis der Innewohnung der Gottheit in einem Gläubigen. Vater, Sohn und Heiligen Geist wollen in uns Wohnung nehmen, haben in uns Wohnung genommen. An jenem Tag, sagt der Herr Jesus, das ist der Pfingsttag, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich in euch bedeutet, seit Pfingsten nimmt der Herr Jesus im Heiligen Geist Wohnung in jedem Gläubigen. Und ihr in mir heißt, seit Pfingsten gibt es die Gemeinde, den Leib Jesu Christi, an dem er das Haupt ist. Ihr in mir heißt, dass jeder Gläubige in den Leib eingegliedert ist. Ich in euch, Christus nimmt Wohnung in unserem Herzen. Ihr in mir, wir werden Glieder an dem weltweiten Leib des Christus, der Gemeinde, der Braut. Das ist etwas Wunderbares. Diese beiden Wahrheiten sprechen von einer übernatürlichen Union, von einer Einheit zwischen dem Herrn und uns. Wir sind in Christus, ihr in mir. Wir stehen so vor Gott, dass wir in alle Verdienste unseres Erlösers eingehüllt sind. Wir sind in Christus. Wir sind nicht mehr in Adam. Nur noch die Hannelore, die ist noch in Adam, ja, aber nur äußerlich, ja, in Adam. Sonst sind wir in Christus und Christus ist in uns. Diese sehr persönliche Gemeinschaft kann und soll wachsen. Der Schlüssel zum Wachstum heißt Gehorsam. Wenn wir seinen Willen tun, wird sich unser geliebter Herr immer mehr offenbaren, steht hier in den Versen. Und das wird Freude in unser Leben bringen. Die Gemeinschaft mit ihm wird wachsen. Ihr werdet es immer wieder erleben und ich auch, dass wir Augenblicke, vielleicht auch längere Augenblicke der ganz glückseligen Gemeinschaft mit dem Herrn haben, dass er uns so nahe ist, wie es näher nicht sein kann, dass wir wirklich vor ihm sind und ihm nur in tiefer Demut und Freude danken können für alles, was er in unserem Leben getan hat und wer er für uns geworden ist. In seinem ersten Brief schreibt Johannes, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist die übernatürliche Union. Christus und der Vater in uns und wir in ihm eingegliedert in seinen Leib. Leib und Haupt untrennbar miteinander verbunden. Lebensverbindung zwischen Haupt und Glieder. Viertens, wir Christen haben einen übernatürlichen Lehrer. Vers 26. Gell, das wünschet ihr euch, die ihr noch in die Schule geht, die ihr euch mit euren Paukern rumärgern müsst. Einen übernatürlichen Lehrer, das wäre was, ja? Nicht so Flaschen, wie es da manchmal gibt. Nein, habt bestimmt gute Lehrer. Dazu will ich nur zwei Dinge sagen. Zu Vers 26 lesen wir ihn erst noch einmal. Der Herr sagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein übernatürlicher Lehrer. Zum einen hat sich diese Verheißung Jesu buchstäblich an den Jüngern erfüllt. Sonst hätten wir in unserer Bibel keine Evangelien. Die Evangelien, auch das Johannesevangelium, sind die Berichte des Lebens Jesu, seines Leidens, seines Sterbens, seiner Lehre. Und ihr wisst, die Evangelien wurden 20, 30, 40 Jahre nach dem Leben Jesu geschrieben. Und das war nur möglich, nicht weil die Jünger eine besondere Merkfähigkeit hatten, eine besondere Memotechnik, ja, sondern weil der Heilige Geist sie an alles erinnert hat, was der Herr gelehrt hat und was sie schreiben sollten. Und der Heilige Geist als übernatürlicher Lehrer, der wird euch alles lehren. Das ist der Grund, warum wir heute eine vollkommene, irrtumslose, inspirierte Bibel in der Hand haben dürfen. Und zum anderen dürfen wir diese Aussage aus Vers 26 auch auf uns heute anwenden. Auch uns will der Heilige Geist lehren und erinnern. Es ist gut, wenn wir vom Heiligen Geist gelehrt sind, nicht von Bruder X und Bruder Y und Bruder Z. Wir sollten vom Heiligen Geist gelehrt werden und auch erinnert werden. Ihr Lieben, diese kostbare Verheißung hier möchte ich am liebsten jeden Tag für mich in Anspruch nehmen. Am Morgen, wenn ich meine Bibel aufschlage, dann bitte ich den Herrn, dass er mich durch seinen Heiligen Geist lehren möchte. Dass ich sein Wort verstehen kann, dass ich auch die Zusammenhänge und Lehren der Bibel immer besser verstehen kann. Für all das brauchen wir einen übernatürlichen Lehrer. Wenn wir ohne den Heiligen Geist die Bibel lesen, dann geht es uns im Bild gesprochen so wie den Spatzen auf der Überlandleitung. Die sitzen da drauf, da unten jagen 40.000 Volt durch und denen kribbelt's nicht mal an den Füßen. So geht es uns, wenn wir ohne Heiligen Geist die Bibel lesen. Kribbelt gar nichts, ja, und da verstehen wir auch nichts, weil wir die Erleuchtung des Heiligen Geistes brauchen beim Lesen der Schrift. Und das ist uns hier zugesagt, ihr Lieben. Der Heilige Geist, der übernatürliche Lehrer, er wird uns lehren und erinnern. Also am Morgen bitte ich den Herrn, dass er mir sein Wort aufschließt, dass er mich lehrt, und dann vertraue ich darauf, dass er mich auch tagsüber und in der Woche über jetzt, die vor uns liegt, an sein Wort erinnert. Beides brauchen wir. Aber weißt du, wenn du morgens nur SWF 3 gehört hast und Mannheimer Morgen die Todesanzeigen gelesen hast, an was soll dich der Heilige Geist erinnern den ganzen Tag über? Höchstens, dass es mit dir auch eines Tages mal aus sein könnte, ja? Und deine Todesanzeige im Mannheimer Morgen steht. Aber da willst du nicht dran erinnert werden den ganzen Tag. Es gibt schönere Dinge, an die uns der Heilige Geist erinnern möchte. Aber erst lehren und dann will er erinnern. Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch, lest am Morgen eure Bibel. Die Bibel muss in uns hinein und wir müssen in die Bibel hinein. Täglich wollen wir in der Schrift forschen, wie die Geschwister in Beröa. Und wenn wir diesen wunderbaren, übernatürlichen Lehrer an uns unterrichten lassen, den Heiligen Geist, dann wird unser Bibelstudium fruchtbar sein. Und wir werden auch in alle Wahrheit hineingeleitet durch den Heiligen Geist. Das gilt für alle Lehren der Schrift, auch für die Lehre im Blick auf Verlierbarkeit und Unverlierbarkeit des Heils. Lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten in die Wahrheit seines Wortes. Fünftens und letztens, wir Christen haben auch einen übernatürlichen Frieden. Vers 27, die wunderbaren Worte, die sind sehr bekannt aus dem Abschnitt. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Der Heiland meint hier natürlich nicht den politischen Frieden, das ist klar. Er spricht von einem übernatürlichen Frieden, den die Welt nicht kennt. In dieser Welt gibt es eigentlich diesen Frieden nicht. Hier gibt es vielleicht Waffenstillstände oder Nichtangriffspakte oder sowas. Aber der Herr Jesus spricht hier vielmehr vom Kreuzesfrieden, den er den Seinen bringen will, durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Opfer und die Auferstehung. Es ist der Friede mit Gott, der unsere Seele durchdringen will. Es ist der Friede, der uns ruhig bleiben lässt, wenn die Weltmächte mal wieder mit den Säbeln rasseln, wie China und USA in den letzten Wochen, ja. Es ist der Friede, der uns geborgen sein lässt, wenn wir auf dem Untersuchungs- oder Operationstisch liegen müssen. Es ist der Friede, der uns gelassen sein lässt, wenn die weltweiten Aktienbörsen mal wieder Achterbahn fahren. Es ist der Friede, der uns auch in Ehe-, Familien- und Erziehungskrisen nicht ohne Hoffnung sein lässt. Es ist der Friede, der uns in dieser Welt der scheinbar unstillbaren Begierden auch zur Zufriedenheit führen will. Friede und Zufriedenheit hängt zusammen. Zufriedenheit in Christus. Dass wir nicht alles haben müssen, was uns angeboten wird. Dass wir auch mal zufrieden sein können. Kurz, es ist der Friede, der höher ist als alle Vernunft, Gottes Friede eben, ein übernatürlicher Friede, den die Welt nicht geben kann. Darf ich mal so persönlich fragen, kennst du diesen Frieden eigentlich oder weißt du jetzt gar nicht, wovon ich spreche? Ist dein Herz Ruhe und friedelos? Dann komm zu dem, der diesen Frieden einzig und allein geben kann. Aber ich möchte nicht verschweigen, dass dieser übernatürliche Friede nicht unangefochten ist. Wir sehen es in Vers 30 am Ende unseres heutigen Abschnitts. Der Herr sagt, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt, ein schauerlicher Ausdruck für den Teufel, der Fürst dieser Welt kommt und hat nichts in mir. Ihr Lieben, diese Worte sind rot unterstrichen in meiner Bibel, knallrot. Er hat nichts in mir. Was bedeutet das? Der Herr Jesus wusste, dass Judas bereits mit den Soldaten unterwegs war und in Judas war der Satan gefahren, nachdem er den Bissen genommen hatte. Da kam der Teufel in Gestalt des Judas und der Kriegsknechte, der Soldaten und sie wollten ihn gefangen nehmen, damit sie ihr Werk mit ihm treiben konnten. Und der Teufel kam und der Herr Jesus sagt, er kommt und er hat nichts in mir. Das heißt, der Teufel hatte in Christus keinerlei Angriffsfläche, weder in seiner Gedankenwelt noch in seinen Taten. Der Herr war ohne Sünde. Der Teufel hatte nichts in ihm, gar nichts. Mein Freund Bill MacDonald schreibt dazu, in Christus gab es nichts, was auf die bösen Versuchungen Satans reagiert hätte. Das ist schön ausgedrückt. In Christus gab es nichts, was auf die bösen Versuchungen Satans reagiert hätte. Wie viel Angriffsfläche hat er in uns? Wie schnell hat er uns hier und da gepackt, rechts und links und oben und unten, vorne und hinten, überall kann er uns packen. Er kommt, um uns den Frieden zu rauben, diesen übernatürlichen Frieden. Wie steht es da bei uns? Hat der Feind etwas in uns, wo er ansetzen kann? Wo kann er immer wieder ansetzen? In unserer Gedankenwelt, Fantasie, da fängt es meistens an, in Gedanken, bei unserer Empfindlichkeit, weh, wenn uns einer übersehen hat und nicht gegrüßt hat und das ist nicht gewesen und das, wo der Untreue immer wieder Nahrung gegeben wird durch böse Bilder oder Literatur. Ist es Hartherzigkeit und Unversöhnlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen? Es gibt viele, viele Angriffsflächen. Bei dem einen ist es das, mehr das, bei dem anderen mehr das, bei dem nächsten der Stolz, dass er einfach stolz ist in seinem Herzen, was er alles kann und ist und macht und so weiter. Ihr Lieben, hier müssen wir wirklich aufpassen. Da mahnt uns die Schrift. Der Teufel kann uns zwar nicht die Seligkeit rauben, aber er will uns Friede, Freude und Frucht stehlen. Er ist ein Friedensräuber, Freudenräuber, Fruchtdieb. Das ist er. Wollen wir darauf achten, dass er so wenig wie möglich Angriffsfläche in uns finden kann. In uns. Die Sachen kommen zwar von außen, aber die können uns nur dann den Frieden rauben, wenn sie in uns Angriffsfläche finden können. So, ihr jungen Leute, jetzt kommt der berühmte Satz. Ich muss zum Schluss kommen. Es ist auch gleich 11:30. Wir haben über 5 natürliche Segnungen nachgedacht, die hier in dem Abschnitt entfaltet werden. 5 natürliche, übernatürliche Segnungen. Und schenke doch der Herr, dass wir diese Segnungen in Anspruch nehmen, dass wir sie wirklich nehmen, hier wie sie dastehen in der Schrift. Sie sind uns gegeben. Wir dürfen sie nehmen im Glauben. Jeder von uns. Es muss sich mit Glauben verbinden. Alles, was uns in der Schrift angeboten wird, es muss sich mit Glauben verbinden. Dann kommt es in unser Leben, dann bewirkt es etwas. Wir haben an diesem Wochenende das Werk des Vaters gesehen in der Errettung. Er hat uns bereits vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat uns jetzt in dieser Zeit berufen mit einem heiligen Ruf. Er hat uns zum Sohn hingezogen. Wir haben das Werk des Sohnes in der Errettung gesehen. Er, der Sohn, hat uns mit seinem teuren Blut für Gott erkauft und er wird uns nie mehr loslassen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, haben wir gehört gestern Abend, Johannes 10:28. Und der Sohn hat das Werk des Heiligen Geistes angekündigt und das Werk des Heiligen Geistes ist geschehen in der Errettung. Als wir gläubig wurden, kam er in unser Leben. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns versiegelt. Und bleibt in uns, steht hier, in Ewigkeit. Das ist das Werk des Geistes und das Werk hat uns 5 Segnungen gebracht, über die wir gerade nachgedacht haben, übernatürliche Segnungen. Wir mussten uns entscheiden, aber unsere Errettung ist ganz und gar das Werk Gottes und nicht das Werk eines Menschen. Wir werden nicht bewahrt aufgrund von irgendetwas, das in uns selber liegt oder aufgrund irgendetwas, das wir tun oder getan haben, sondern unsere Errettung beruht auf der Macht Gottes und auf der Treue Gottes. Und darum können wir, die wir das so in der Bibel nehmen und glauben, wirklich sicher sein in der Errettung. Jeder von uns muss seine persönliche Antwort finden, das will ich am Schluss nochmal betonen. Meine Antwort hilft euch in Stunden der Anfechtung und Versuchung nicht. Da bin ich vielleicht 200 Kilometer weg oder noch weiter weg. Ich kann euch da nicht helfen. Ihr müsst die Antwort selbst in der Schrift suchen und finden. Aber jeder von uns braucht Felsengrund der biblischen Lehre und Verheißungen unter seinen Füßen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass jeder von uns den Schild des Glaubens und das Helm des Heils ganz ergreifen kann, die Waffenrüstung Gottes auch in dieser Weise gebrauchen kann. Wollen wir dem Herrn danken, wollen wir aufstehen und für seine übernatürlichen Segnungen in unserem Leben danken. Ja, Vater im Himmel, das wollen wir von Herzen tun. Dir danken, dem großen, lebendigen, souveränen Gott, für das, was du uns völlig unverdient geschenkt hast in Jesus Christus. Herr, wir haben es nicht verdient und wir müssen dir unsere Schwachheit, unsere Unzulänglichkeit bekennen, auch unsere Untreue, unsere Dinge, die in unserem Leben sind, wo der Feind Angriffsfläche hat. Du kennst das alles. Wir sind schwach, Herr. Keiner von uns würde das Ziel erreichen, wenn du nicht mit deiner starken Hand uns ergriffen hättest und zum Ziel bringen würdest. Danke für deine übernatürlichen Segnungen. Danke, Herr, für den Heiligen Geist, der Wohnung genommen hat in uns und der unser Lehrer ist und unser Beistand und Helfer und Tröster, der uns auch in alle Wahrheit hineinführt. Herr, lass das Werk deines Heiligen Geistes in uns geschehen. Lass auch die Frucht deines Geistes wachsen und reifen in uns, dass man Christus an uns sieht, dass er Gestalt gewinnt in unserem Leben. Ich möchte auch noch einmal bitten für die Gemeinde hier, die du gebaut hast. Halte sie zusammen, sei du in der Mitte. Der Herr Jesus, Herr, mit seinen wunderbaren Er-ist-Worten, die wir gehört haben heute Morgen, lass ihn im Mittelpunkt sein und schenk du auch, dass keine Lehrfrage und auch keine menschlichen Dinge die Geschwister auseinanderbringen dürfen. Bewahre du. Danke, dass du es verheißen hast, gebetet hast, selbst in deinem hohen priesterlichen Gebet. Und der Vater, er hat dein Gebet erhört. Dafür preisen wir dich, lieber Herr. Amen.